er kann sich ja dann in 26 verbessern, wenn es drauf ankommt.
Ja, ich weiß auch nicht, ob ich Mick den Sitz wirklich gönnen würde, oder nicht gönnen würde, es ist die falsche Ausdrucksweise.
Ja, der Mick Schumacher-Hater, er kommt wieder durch.
Nein,
er kommt hier wieder durch. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zum Undercut Podcast. Es ist Zeit für vogelwilde News. Nämlich, es gibt eine bestätigte Nachricht, die, glaube ich, jeden hier off guard gecatcht hat. Perke, ich würde sagen, let's not waste any time. Lass uns direkt darüber reden, weil es ist passiert. Williams hat Logan Sargeant rausgeschmissen und sind wir mal ehrlich, die Option, die Williams gezogen hatte, die hatte niemand ernsthaftig so richtig in Erwägung gezogen.
Nein, auf keinen Fall. Also, dass man Sargeant rausschmeißt, damit konnte man rechnen. Dafür waren zu viele Berichte darüber, dass es passieren wird. Aber diese Person, die jetzt in Williams fürs halbe Jahr steigt, hast du recht, mit der hat niemand gerechnet. Wir haben ihn am Donnerstag angesprochen, weil wir gesagt haben, ey, die eigene Akademie gibt's ja auch noch, aber ernsthaft mit gerechnet haben wir auch nicht. Es war ja eigentlich Konsens, dass gesagt wurde, entweder Lawson oder Mick Schumacher, einer von den beiden wird schon in den Williams steigen, wenn man Logan Sargeant ersetzen will. Nee, ein Franco Colapinto aus der eigenen Akademie darf für ein halbes Jahr in den Williams steigen. Und das ist unfassbar großer Quatsch. Sag ich, wie es ist. Das, also es kann keinen größeren Quatsch geben. Ob man jetzt Lawson und Mick Schumacher beide so bekommen hätte, darüber reden wir gleich sicher nochmal, warum man den einen oder anderen nicht bekommen hat. Aber es gibt so viele bessere Optionen als ein Colapinto. Colapinto ist sicherlich kein schlechter Fahrer, aber auch ein Logan Sargeant war in der Formel 2 kein schlechter Fahrer. Ich glaube, du hast es am Montag so angesprochen.
Genau so habe ich es gesagt.
Ein guter Formel 2-Fahrer keinen guten Formel 1-Fahrer macht. Noch dazu kommt, dass Colapinto einfach keine verdammte Erfahrung hat. Du setzt jetzt einen in dein Auto, der jetzt ein halbes Jahr Formel 2 gefahren ist und das war's. Der ist ein halbes Jahr, der ist Rookie in der Formel 2 und den setzt du jetzt in dein Auto und der soll jetzt Formel 1 fahren und besser als Sargeant performen und am besten das Auto weniger wegwerfen oder was? Also wie soll das funktionieren, frage ich mich da.
Das Ding ist halt auch, die Erfahrung sei dahingestellt, der Mann muss jetzt wirklich, also nicht mehr ganz eine halbe F1-Saison, aber mindestens noch so eine Drittel F1-Saison einfach mitfahren. Der sammelt zwar unfassbar viel Erfahrung, aber Monza hat er jetzt wirklich einen Glücksgriff, weil Monza ist das Wochenende, wo der Williams wahrscheinlich in der gesamten Saison am besten funktionieren wird, aber danach wird er ins kalte Wasser geworfen und zwar so richtig. Und das ist nicht das, was Williams braucht, meiner Meinung nach, oder unserer Meinung nach, glaube ich, kann ich sogar sagen.
Ja, auf jeden Fall.
Das Ding ist, du brauchst deine Resultate, wir brauchen nicht drüber reden, deine Resultate sind bis jetzt nicht das Gelbe vom Ei, not the yellow from the egg, wie man so schön sagt. und das Ding ist, du brauchst einfach einen Fahrer, der dir definitiv wie ein Carlos Sainz nächstes Jahr und wie ein Alex Albon im Regelfall normalerweise gute Ergebnisse liefern kann. Ich will nicht sagen, dass Franco Colapinto floppen wird. Ich will nicht sagen, dass er das nicht schafft oder dass er dafür nicht talentiert genug wäre. Aber es ist einfach de facto für mich die falsche Entscheidung, wenn du jemanden Erfahrenes brauchst, einen komplett unerfahrenen Formel 1 und einen teilweise gerade so erfahrenen Formel 2-Fahrer zu holen, was einfach viel zu früh ist. Wir reden darüber, ob Antonelli zu früh ist. Und jetzt sehen wir Franco Colapinto, der noch eher als Kimi Antonelli in die Formel 1 kommt, obwohl sie beide im gleichen Jahr erst in die Formel 2 gekommen sind. Also das ist für mich einfach Clean Madness und ich kann es nicht verstehen. Aber ich wünsche ihm alles Gute. Er wird sein Bestes geben, davon bin ich sicher. Aber ja, für mich ist es unverständlich.
Ja, auf jeden Fall. Vor allem, wenn man die Optionen sieht, die Williams auf dem Tisch hatte. Und natürlich, diese Entscheidung könnte Williams schaden. Worauf ich aber auch gucke, diese Entscheidung könnte Colapinto selbst auch richtig schaden. Überleg mal, der fährt jetzt ein halbes Jahr Formel 1, ist richtig schlecht, ist im schlimmsten Fall schlechter als Logan Sargeant in der Formel 1. Und dann hast du den schon mal gebrochen. Dann hast du den schon mal komplett gebrochen. Der kommt in die Formel 1
für ein halbes Jahr. Ja, für ihn ist das jetzt Make or
Break. Der kommt in die Formel 1 für ein halbes Jahr, fährt. Im Idealfall fährt er gut. Im schlimmsten Fall fährt er schlecht. Er wird relativ weich fallen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir Colapinto nächstes Jahr wieder in der Formel 2 sehen werden.
Ja, das sowieso. Also Formel 1 fährt er nicht noch ein weiteres Jahr.
Nein, auf keinen Fall. Der wird weich fallen. Der wird zurück in die Formel 2 fallen. Da wird sicherlich irgendwo ein Sitz für ihn frei bleiben. Dafür performt er auch in seiner Rookie-Saison zu gut. Ich meine, er ist Sechster zurzeit in den Standings. Das ist nicht schlecht dafür, dass er erstmal ein halbes Jahr Formel 2 fährt. Aber das könnte für ihn auch seine komplette Karriere zerstören. Wirklich, wenn er jetzt dieses halbe Jahr einfach nur schlecht fährt, vielleicht mal ein, zwei gute Ergebnisse eingestreut, ja, aber wenn er overall nicht gut performt und jedes Formel-1-Team das sieht, dass dieser Fahrer Formel 1 scheinbar nicht kann oder noch nicht kann, dann schließt sich die Tür jetzt schon für ihn nach seiner Formel-2-Karriere, also nach dem nächsten Jahr, wieder in die Formel 1 zu kommen. Weil wenn er jetzt nicht performt, dann war es das für ihn.
Ja, kann man also jetzt das, schon sagen. Das ist genau das, ist auch das, was ich denke. Es ist Make or Break dieses Jahr. Er hat jetzt, und das, weißt du, er wird jetzt ins eiskalte Wasser geworfen, nachdem er gefühlt noch nicht mal richtig in der Formel 2 angekommen ist, muss jetzt in der Formel 1 10 Rennen lang performen. Er muss liefern. Es muss A, deutlich besser sein als das von Sargent, weil ansonsten wäre das Upgrade von Williams quasi nichtig und damit würde er einfach nur zeigen, dass er es nicht kann. Oder er muss halt wirklich mindestens ansatzweise auf dem Level von Albon sein, was natürlich crazy wäre. Also ich glaube, dann sehen wir den Mann auch so oder so wieder in der Formel 1, wenn der Mann auf dem Level von Albon fahren würde. Aber er muss halt A, das Auto einfach mal nicht wegschmeißen, gefühlt jedes Rennen oder jedes zweite Rennen. Wenn er da anfängt, hat er, glaube ich, schon einen Pluspunkt. Und dann natürlich auch mal so fahren, dass man auch mal gefährlich mit den Punkten wird. Aber das sehe ich halt nicht, Perke. Und das ist das, was, wo ich Sorge habe, weil ich nicht glaube, dass Franco Colapinto auch irgendeinen Punkt holen wird im verbleibenden Rest der Saison. Und ich habe so ein bisschen die Sorge, dass der Mann A, überschätzt wird, gerade auch was vielleicht seine Short-Term-Skills jetzt angeht, dass er sich so schnell anpassen kann, direkt abliefern kann und auf der anderen Seite, dass er sich halt seine komplette Zukunft damit verbaut. Aber naja, ey, immerhin ist er dann ein halbes Jahr gefahren, wa?
Ja, möglich ist es auf jeden Fall. Was ich auch spannend finde, ist, dass jetzt, dass ich jetzt gelesen habe, dass man darüber mit Franco Colapinto schon vor diesem Unfall von Logan Sargeant in FP3 in Sanford geredet haben soll. Das heißt, die Option soll nicht einfach so aus dem, oder diese Entscheidung soll nicht so aus dem Affekt getroffen worden sein, dass man Logan Sargeant einfach rauswirft, sondern es soll schon lange überlegt worden sein. Dann finde ich es dann doch faszinierend, dass man es so kurz nach der Sommerpause macht. Und wenn das schon so eine Überlegung war, dann frage ich mich, warum du es nicht gleich komplett in der Sommerpause machst, damit der Fahrer, wie jetzt eben Colapinto, wirklich Zeit hat, sich darauf vorzubereiten. Der wird jetzt auch so ins kalte Wasser geworfen. Der ist davon ausgegangen, bis vor einer Woche, dass der dieses Wochenende Formel 2 fahren wird. Jetzt muss der auf einmal Formel 1 fahren. Warum machst du diesen Tausch nicht einfach direkt in der Sommerpause, wenn dir eh schon klar war, Logan Sargeant, mit dem wollen wir eigentlich nicht weitermachen. Das war ja unabhängig scheinbar von der Performance in Zandvoort. Alles, dir war ja so oder so klar, Logan Sargeant ist es nicht, den wollen wir vor Saisonende raus haben. Warum machst du das nicht in der Sommerpause? Weil es wäre immer noch kein leichter Start für Colapinto gewesen und wir wären wahrscheinlich beide immer noch sehr, sehr kritisch gegenüber der Entscheidung gewesen. Aber es wäre besser für ihn gewesen persönlich, wenn er halt die Sommerpause gehabt hätte, um sich mental, physisch und wie auch immer auf die Formel 1 vorzubereiten. Und das verstehe ich dann wieder an Williams Stelle nicht.
Was ich auch an Williams Stelle nicht verstehe, ist, du hast in meinen Augen mindestens, es gibt noch mehr als zwei, aber mindestens zwei bessere Optionen mit Liam Lawson und Mick Schumacher. Ich sehe immer oft die Kritik, dass Mick Schumacher nicht besser sein oder nicht besser wäre als ein Franco Colapinto oder irgendwer aus der Formel 2. Und dass Mick Schumacher, vor allem gerade von deutscher Seite aus, finde ich die Kritik teilweise echt ungerecht. Ich finde es auch einfach nicht zutreffend. Viele sagen ja, Mick Schumacher, der kann gar nicht fahren, der crasht einfach nur die Autos. Ich glaube, irgendwie alle vergessen, dass der Mann Formel 3, Formel 2 Weltmeister geworden ist. Grundsätzlich sein erstes Jahr in jeder Klasse immer relativ schwer war, immer relativ tough war und dann über Zeit hinweg sich was aufgebaut hat und auf dieser Grundlage dann Formel 3 und Formel 2 Weltmeister geworden ist. Und ich verstehe einfach nicht, ja, das erste Jahr bei, brauchen wir nicht drüber reden, 2021 bei Haas, kommen wir auch noch zu Haas, war nicht geil. Das Auto war aber auch alles andere als geil, da wurde gar nichts dran entwickelt. Und dann, ey, in seinem ersten richtigen Jahr wird der Mann von einem richtig erfahrenen Fahrer geschlagen und in der zweiten Saisonhälfte zeigt er sogar Leistung. Also bitte.
Der Mick Schumacher,
das kann es ja auch nicht sein.
Mick Schumacher wäre auf jeden Fall eine gute Wahl für Williams gewesen. Ich bin fest von Mick Schumacher ausgegangen, sind wir ja beide, haben wir auch am Montag gesagt, dass wir damit rechnen, dass Mick Schumacher in Monza im Auto sitzen wird. Naja, so ist es jetzt nicht. Aber er wäre auf jeden Fall eine gute Wahl gewesen, wenn man auch hört, dass Toto Wolff gepusht hat, dass Mick Schumacher diesen Sitz bekommt. Wenn man sieht, Mick Schumacher hat Formel-1-Erfahrung, Mick Schumacher ist Reservefahrer von zwei verschiedenen Teams aktuell in der Formel 2, von Mercedes und von McLaren. Er ist im Saft, weil er WEC fährt. Das heißt, er ist auch nicht komplett außer Übung, was Autofahren angeht. Er wäre auf jeden Fall eine Soforthilfe gewesen, die besser gewesen wäre als Colapinto, die auch ziemlich sicher denke ich, besser gewesen wäre als Logan Sargent. Mick Schumacher wäre einer, er wäre sicherlich erst jetzt das halbe Jahr nicht auf dem Niveau von Albon gefahren. Das ist jetzt auch zu viel verlangt von der Soforthilfe, direkt auf dem Niveau zu fahren. Du wirst reingeworfen, fährst ein halbes Jahr da. Da schaffst du es nicht, auf dem Niveau von einem Fahrer zu sein, der seit 2,5 Jahren in diesem Team ist. Oder seit 2,5 sind es, ja. Das funktioniert nicht. Das hättest du von keinem Fahrer, das hättest du von verschiedenen Fahrern bestimmt bekommen. Die sind alle nicht verfügbar. Die fahren in Top-Teams. Ja. Aber das hättest du von den Optionen, die du hattest, hättest du von keinem bekommen, von keinem hättest du das Albon-Level bekommen. Damit musstest du dich abfinden. Du hättest aber jemanden bekommen können, der möglichst nah rankommt. Und das wäre ein Mick Schumacher auf jeden Fall gewesen. Das wäre auch ein Liam Lawson gewesen, der wohl Nummer 1 Option war für James Vowles, der aber einfach nicht freigegeben wurde von Red Bull, worüber wir auch gleich nochmal reden können, was damit zusammenhängt oder was damit einhergehen könnte, dass Liam Lawson nicht freigegeben wurde. Aber ich find's großen Quatsch, dass du dann wirklich eine komplette Wildcard nimmst, einen kompletten Gamble, den du eigentlich genau für dieses halbe Jahr nicht eingehen willst, weil du Punkte brauchst. Und dann vergambelst du alles auf einen Rookie. Klar, der ist aus deiner eigenen Akademie, du willst deine eigene Akademie pushen, weil in der, sind wir mal ehrlich, die Williams-Akademie, da sieht es nicht rosig aus. Du hast keine Supertalente in der aktuellen Williams-Akademie. Da gibt's sowas nicht. Deswegen kann ich verstehen, dass man die eigene Akademie irgendwie pushen will. Aber doch nicht so. Ich bitte, du kannst halt deinem eigenen Academy-Fahrer nicht den Hain zum Fraß vorwerfen da. Und genau das machst du halt mit Colapinto jetzt.
Ja, also Perke, ich glaube, so oder so, unsere fixe Meinung dazu ist und bleibt, der Mann wird komplett, in meinen Augen komplett unbegründet hochgeholt in die Formel 1. Es hätte deutlich, deutlich bessere Optionen gegeben. Und selbst wenn ein Liam Lawson oder ein Mick Schumacher nicht verfügbar sind, Perke, du findest immer noch bessere Optionen.
Auf jeden Fall.
Als Franco Colapinto.
Du hast genug Reservefahrer in der Formel 2, wo ein Team bestimmt bereit gewesen wäre, den auszuleihen. Bestimmt.
Mann, du hättest selbst bei fucking Isaac Hadjar oder Paul Aaron nachfragen können. Ich sage dir, wie es ist. Hätten die das Angebot auf dem Tisch gehabt, möchtest du weiter deinen Formel 2 World Championship Kampf machen oder möchtest du 10 Rennen Formel 1 gefahren? Jeder von denen hätte gesagt, ey, scheiß auf den Formel 2 Titel, setzt mich in dieses Auto.
Natürlich.
Und beide wären deutlich besser gewesen von der Wahl her.
Glaube ich auch, aber sie sind halt nicht der eigene Akademie, ne?
Ja, es ist, wie gesagt, es ist für mich ein bisschen quatschig, aber so sei es. Ich weiß nicht, was James Vowles da in den Daten gesehen hat. Der muss irgendwas, safe hatte den Glitch im System oder irgendwas.
Kann dir sagen, was er in den Daten gesehen hat.
Aber datenbegründet kann es diesmal nicht gewesen sein.
Ich kann dir sagen, was er in den Daten gesehen hat, denn ich habe ja mal vor 2 Monaten eine Fahrervorstellung, in weiser Voraussicht habe ich eine Fahrervorstellung zu Franco Colapinto auf Twitter gemacht. Und vielleicht hat Vowles sich die durchgelesen und gedacht, vielleicht ist er ja gar nicht so schlecht. Und zwar, Colapinto hat sehr früh in seiner Karriere schon Sachen gewonnen. 2016 und 2018 hat er die argentinische Go-Kart-Meisterschaft direkt gewonnen. Ja, also, und er hat relativ spät angefangen, Go-Kart zu fahren, tatsächlich mit 9 Jahren erst. Das ist ja in dem Formel-1-Kosmos sogar relativ spät. Mit 9 hat Colapinto erst angefangen, das heißt, das ist gar nicht so lang her, wenn man sieht, 27. Mai 2003 geboren, das heißt, er ist jünger als wir, da bricht mein Herz auch nochmal ein bisschen, aber das ist eine andere Sache. Und dann ging es halt relativ fix in die Formel 4, Formel 4, die spanische, hat er direkt gewonnen, im ersten Jahr hat 11 Rennen gewonnen direkt. Lief super, dann ist er Formula Renault Euro Cup gefahren, wurde Dritter direkt im ersten Jahr, dann ist er die asiatische Le Mans Series gefahren, stand er auch direkt auf 3 Podien. 2022 ist er erst vor 2 Jahren ist er in die Formel 3 gekommen und da hat er 2 Sprintrennen gewonnen, stand 3 weitere Mal auf dem Podium, wurde 9. in der Gesamtwertung und die Saison hat gereicht, um in die Williams Akademie aufgenommen zu werden. 2023 ist er da nämlich erst hingekommen überhaupt, dann ist er noch ein Jahr Formel 3 gefahren, wurde 4. insgesamt, hat 2 Rennen gewonnen und jetzt ist er halt in der Formel 2 und jetzt passiert
und
das,
jetzt
was
in der
wir
Formel
sehen.
1.
Zwei Feature Races, wurde 2. stand, ja, das war ja vor der Sommerpause, das passt ja. Er wurde ein paar Mal 2, hat kein Rennen gewonnen in der Formel 2 und jetzt ist er Formel 1 Fahrer. Ich meine, er hat auch schon mal ein erstes freies Training für Williams gemacht. Das heißt, Williams hatte schon Daten, wie er sich in einem Formel-1-Auto verhält. Aber reicht das? Ich glaube nicht.
Nein, und weißt du, was für Vibes mir dieses Sprachenlernbubble. Weißt du, was mir dieses gesamte Szenario für ein Vibe gibt?
Nee,
Jack Aitken Williams. Oh, Jack weißt Aitken du, damals Williams, noch das war eine gute in Bahrain Zeit. War Jack Aitken ja eingesprungen. Ja,
für ein Rennen.
Für ein Rennen.
Weil Russell und zu Mercedes musste. Für ein Rennen.
Genau, und da ist Jack Aitken ja eingesprungen. Und das ist so eine Sache, die hat jeder vergessen. Irgendwie so ein bisschen. Und das ist auch so nichts, woran man sich erinnert. Und irgendwie genau so ein Gefühl habe ich hierbei. Also, dass man jetzt in 5 Jahren so rückblickend auf diese Saison guckt und man einfach komplett vergisst, dass Colapinto hier gefahren ist.
Das kann sehr gut sein. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass wir in 5 Jahren nicht mal mehr wissen, wer das ist. Ach, Colapinto, wer war denn das nochmal? Der ist nicht mal irgendwie ein paar Rennen Formel 1 gefahren? War da nicht mal was? Irgendwie so wird es dann sein.
Boah, jetzt stell dir mal vor, Digga, Colapinto schmeißt in jedem Rennen das Auto weg und er wird
dann werden wir uns auch noch
vor Ende der Saison rausgeschmissen, Alter.
Dann werden wir uns auf jeden Fall an Colapinto erinnern. Wenn er zu Maldonado 2.0 wird, werden wir ihn an uns erinnern. Aber ich glaube, jeder wäre gern Maldonado 2.0, wenn das heißt, dass man auch ein Rennsieger in der Formel 1 sein wird.
Nico Hülkenberg kann nicht mitreden.
Nico Hülkenberg kann nicht
mitreden. Das schmerzt.
Das finde ich immer noch faszinierend, dass Pastor Maldonado mal ein Rennen in der Formel 1 gewonnen hat.
Und Nico Hülkenberg noch nicht.
Hülkenberg noch nicht. Aber wir sind durchgegangen, warum Colapinto unserer Meinung nach keine gute Option ist. Natürlich kann Colapinto uns immer noch Lügen strafen. Er kann uns alle überraschen. Ich würde es ihm wünschen, dass er alle überrascht, weil es hagelt ja nur negative Kommentare, sage ich mal. Jeder denkt sich, warum hat man ihn genommen? Ich würde es ihm wünschen, dass er allen zeigt, was er kann, dass er gut fährt. Wir haben darüber geredet, dass Mick Schumacher eine bessere Option gewesen wäre. Jetzt reden wir mal darüber, dass Liam Lawson auch eine bessere Option gewesen wäre. Aber ich glaube, da müssen wir nicht übers Rennfahrerische reden. Liam Lawson hat es in der Formel 1 schon gezeigt, als er für AlphaTauri hieß das Team letztes Jahr noch, als er für die gefahren ist für ein paar Rennen, als Danny Ricciardo verletzt raus war. Er hat auch die Option, sich ein Cockpit noch für nächstes Jahr zu erkämpfen. Aber Liam Lawson wurde nicht freigegeben von seinem Team. Red Bull hat gesagt, weiß ich nicht, vielleicht geben wir ihn bis zur Herbstpause ab. Das heißt, die nächsten 3 Rennen würden wir ihn vielleicht abgeben. Danach ist es schwierig. Williams hat sich darauf natürlich nicht eingelassen. Und jetzt kommen wir natürlich in die Spekulation, warum hat man Liam Lawson nicht freigegeben?
Perke, wir wissen es alle, es liegt an Sergio Perez.
Es liegt an Sergio Perez, es liegt auch an Daniel Ricciardo. Irgendwie liegt es an beiden. Eher an Sergio Perez natürlich. Denn man hat ihn nicht freigegeben. Wenn man jetzt sich die Option offen halten will, Sergio Perez rauszuwerfen noch und dafür dann einen Daniel Ricciardo nach oben zu holen, zu Red Bull für den Rest der Saison, dann hat man einen zweiten Sitz, den man füllen muss. Und man will eben genau das, was Williams jetzt macht, nicht machen und einen Formel-2-Fahrer direkt hochholen mit Isaac Hadjar, der immer noch eine bessere Option wäre als Colapinto, das hast du schon gesagt. Aber diesen Weg will man bei Red Bull eben nicht gehen, einen Fahrer verfrüht hochzuholen. Man will den eigenen Reservefahrer nehmen. Und das wäre eine super Option. Wir fordern ja schon lange einen Sitz für Liam Lawson in der Formel 1. Wir fordern ihn schon seit Ewigkeiten. Wir fordern ihn wahrscheinlich schon seit einem Jahr oder so. Ich weiß nicht, seit wann wir einen Sitz für ihn fordern.
Ja, also auf jeden Fall, wir fordern ihn seit vermutlich seinen guten Rennergebnissen letztes Jahr. Also ja, könnte wahrscheinlich hinkommen, dass wir einen Sitz fordern.
Wahrscheinlich. Und es sieht so aus, als ob wir nächste Saison auf jeden Fall einen Liam Lawson in der Formel 1 bekommen werden. Jetzt wird es natürlich heißer, dass wir einen Liam Lawson noch dieses Jahr in der Formel 1 sehen werden. Mich würde es freuen, weil das ist eigentlich längst überfällig, dass ein Sergio Perez nicht mehr bei Red Bull fährt und dass ein Liam Lawson in der Formel 1 fährt. Beides längst überfällig. Deswegen wird es Zeit, dass er reinkommt. Ich glaube, da müssen wir nicht so viel reden. Wird Zeit.
Ja, das auf jeden Fall. Und genau deshalb hat ja letztendlich Red Bull dann gesagt gehabt, ey, wir geben ihn nicht ab. Wir wollen Sergio Perez eventuell noch rauskloppen und brauchen den Fahrer selber. Und Perke, weißt du, was ich da sage? Sind wir mal realistisch. Red Bull wird Sergio Perez wahrscheinlich gefühlt nicht mal mehr rauskloppen. Red Bull gibt mir so die Vibes, die machen, also Fehlentscheidungen brauchen wir ja nicht drüber reden, wie viele die davon gemacht haben in letzter Zeit, aber es gibt mir wirklich so Vibes, die würden eher sinkend untergehen und den World Drivers und World Constructors Championship verlieren, einfach nur, um nicht zuzugeben, dass man Perez nicht hätte verlängern sollen und Perez schon eher hätte rauskloppen sollen und die nehmen den noch bis zum Ende des Jahres mit.
Das kann sehr gut sein. Das kann ich mir vorstellen. Einfach bei all dem Trubel, was auch um Red Bull dieses Jahr war, durch Christian Horner, durch den Abgang von Newey, jetzt durch den Abgang von Wheatley. Man will zeigen, man kann es eigentlich doch irgendwie. Und das will man jetzt halt mit Perez durchdrücken. Ist halt die falsche Entscheidung, wissen wir alle. Mit Perez kannst du das nicht mehr durchdrücken, lass gut sein, aber den Fehler will man sich nicht eingestehen. Vielleicht denkt man intern halt wirklich, dass es kein Fehler ist, aber dann würde ich noch mal mehr hinterfragen bei Red Bull, wenn man wirklich der Überzeugung ist, dass Perez der richtige Fahrer ist. Ich verstehe das Team nicht, wir verstehen das Team nicht, auch darüber diskutieren wir seit Monaten, was bei diesem verdammten Team hinter den Kulissen falsch läuft. Mir fehlen ein bisschen die Worte, wenn ich an Red Bull und die Fahrerentscheidungen denke, aber das ist ja auch nichts Neues.
Ich wollte gerade sagen, das ist ein Thema, was wir oft genug besprochen haben. Perke, lass uns mal auf die verbleibenden Sitze jetzt noch gucken, welche damit für 2025 noch offen sind. Obviously, Franco Colapinto spielt da eh keine Rolle. Mercedes, Sauber und V-Cup, das sind die drei offenen Sitze, die aktuell noch sind. Wir sind eigentlich zu 99% sicher, dass Mercedes jetzt dieses Wochenende bestätigt wird, dass Kimi Antonelli fahren wird. Ich meine, dass Kimi Antonelli bestätigt wird, ist eigentlich sicher. Ich meine, Toto Wolff hat selber geleakt im vergangenen Race-Weekend. Daher Mercedes eigentlich raus. Dann haben wir noch Sauber und V-Cup. Sauber, das ist so die letzte Chance, wo Mick Schumacher noch hin kann. Für ihn ist dieser Sitz ein Must, wenn er noch eine Chance haben will in der Formel 1, weil wir wussten, Perke, dass die Season Break jetzt hier wirklich verrückt wird für 2025 Anfang, dass das alles vogelwild wird. Also wenn Mick Schumacher in die Formel 1 zurück will, dann muss es über Sauber laufen, weil alles andere wird nicht funktionieren, weil V-Carb, sind wir auch ganz ehrlich, wenn Sergio Perez die Saison zu Ende fährt, ist er raus de facto nach der Saison, obwohl, wie oft wir das schon gesagt haben, jetzt seitdem es diesen Podcast gibt. Vermutlich ist Perez wahrscheinlich noch bis Ende 26 da, aber ich will es nicht herbeireden. Realistisch, ohne Red Bull betrachtet, ist Perez raus. Das heißt, der Sitz oben bei Red Bull muss gefüllt werden, wodurch Liam Lawson diesen zweiten V-Cup-Sitz füllen würde. Das heißt, es bleibt ein offener Sitz. Es ist der Audi-Sitz, der für alle verfügbar ist, nicht nur für Mick Schumacher. Das heißt, derjenige, der den haben will, muss sich anstrengen, weil da stehen einige in Schlange, um diesen Sitz zu kriegen.
Auf jeden Fall, also da ist mehr als genug. Ein Bottas, ein Joe, also die aktuellen Fahrer von Sauber haben natürlich Bock. Die fänden das jetzt nicht so schlecht, weiter in der Formel 1 zu bleiben. Mick Schumacher, natürlich hat auch Sauber eine eigene Akademie, aus der man schöpfen könnte. Auch eine bessere Akademie als Williams. Na, es könnte passieren, ich würde gar nichts ausschließen. Sauber hat auch immerhin eine bessere Akademie zurzeit als Williams. Das heißt, man müsste keinen Colapinto hochholen. Deswegen, ich bin da gespannt, wer es wird. Ich habe da aktuell tatsächlich gar keine Tendenz. Ich bin aktuell komplett ratlos, was bei Sauber passiert nächstes Jahr, wer da fahren wird. Ich weiß es nicht. Deswegen, ich lasse mich unfassbar gern überraschen, was passiert. Und am Ende zweifle ich gern die Entscheidung an, weil das werde ich auf jeden Fall tun. Weil es gibt keinen Fahrer, der für mich schreit, ja, ich muss in die Formel 1. Der jetzt bei Sauber im Gespräch ist. Für mich ist kein Fahrer irgendwie perfekt für dieses Team oder perfekt für die Formel 1. Deswegen irgendwas zu mäkeln finde ich auf jeden Fall. Egal welcher Fahrer zu Sauber kommt. Aber ich bin einfach gespannt. Das wird noch eine Weile dauern, glaube ich. Ich glaube, die Entscheidung werden wir nicht so zeitnah bekommen. Aber wenn sie kommt, wir sind da. Hier erfahrt ihr es als erstes.
Genau so nämlich. Das Ding ist auch, ich weiß gar nicht, ob ich es, also ich wünsche mir gefühlt nichts sehnlicher, als Mick Schumacher wieder in der Formel 1 zu sehen. Aber ob Sauber der richtige Ort wäre, ist schon wieder die nächste Frage. Weil das Ding ist, Mick Schumacher kommt gerade erst aus 2 Jahren mit einem bodenlos schlechten Auto und würde direkt ins nächste gesetzt werden. Wir wissen nicht, was 26 wäre, to be fair, mit den Regulation Changes, aber 25, es sieht ja gar nicht gut aus aktuell bei Audi oder beziehungsweise bei Sauber. Audi ist es ja dann erst ab 26. Und daher weiß ich gar nicht, ob das so geil für Mick Schumacher wäre, aber hey, er hätte immerhin wieder einen Sitz und I mean, er kann sich ja dann in 26 verbessern, wenn es drauf ankommt.
Ja, ich weiß auch nicht, ob ich Mick den Sitz wirklich gönnen würde, nicht gönnen würde, es ist die falsche Ausdrucksweise.
Ja, der Mick Schumacher-Hater, er kommt wieder durch, nein, er kommt hier wieder durch.
Ich würde es ihm gönnen, ich weiß nicht, ob ich es ihm seinetwillen wünschen würde, weil du hast es schon gesagt, bist erstmal wieder beim schlechtesten Auto im Grid. Weiß nicht, wie sehr du dich beim schlechtesten Auto im Grid zeigen kannst, vor allem bei dem Teamkollegen, den du eben hast mit Hülkenberg. Aber auch da bin ich gespannt und auch da glaube ich, ein Mick Schumacher würde das bravourös meistern. Er würde das rausholen, was halt rausholen kann. Der wäre nicht unbegründet in der Formel 1, weil er unfassbar gut fahren kann. Der hat es gezeigt. Deswegen gib mir einfach irgendwen, damit ich hier ranten kann oder die Entscheidung sogar loben kann, wer weiß. Aber ich brauche diesen festen Sitz. Aber wie schon gesagt, ich glaube, das wird noch einige Zeit dauern, bis wir wissen, wer im zweiten sauber sitzen wird.
Ja, definitiv. So, Perke, dann lass uns angucken. Franco Colapinto ist jetzt in der Formel 1. Das heißt, es ist eine Lücke gerissen worden in der Formel 2. Und diese Lücke muss gefüllt werden. Und ich würde sagen, sie wurde für uns ziemlich erfreulich gefüllt. Nämlich Olli Goethe ist jetzt Formel 2-Fahrer. Er hat den Step-Up dadurch gemacht, ist zu MP Motorsport jetzt gegangen und fährt ab jetzt Formel 2. Und zwar nicht nur noch ein Rennen, weil die Formel 2-Saison geht noch ein bisschen länger als die Formel 3-Saison. Also der Mann hat noch ein ordentliches Jahr vor sich und es freut mich sehr, dass die deutsche Jugend tatsächlich in dem Fall noch einen Schritt weiter nach oben gemacht hat und wir weiter oben jetzt mitfiebern dürfen.
Jetzt ist die deutsche Brille auch endlich wieder in der Formel 2 auf. Das freut einen doch. Und damit haben wir jetzt wirklich in jeder Formelkategorie, in jeder großen Formelkategorie, Formel 1 bis Formel 3, haben wir jeweils mindestens einen deutschen Fahrer. Und das ist ein sehr gutes Zeichen auch für die Zukunft, dass ein Olli Goethe jetzt in die Formel 2 kommt, ein Tim Tramnitz in der Formel 3 sehr, sehr gut performt.
Boah, das ich hoffe, der kommt in die Formel 2.
Wird er früh, wenn er weiter so performt, mache ich mir da eigentlich gar keine Sorgen, wenn ich ehrlich bin. Das heißt, das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen für ganz Motorsport Deutschland, dass es wieder in die richtige Richtung geht. Man hat ja lange gesagt, boah, da kommt ja gar nichts nach. Und lang sah es auch so aus, als ob man wirklich eine Zeit lang gar keinen deutschen Fahrer in der Formel 1 hätte. Wäre Nico Hülkenberg jetzt nicht zurückgekommen, hätte man jetzt auch keinen deutschen Fahrer in der Formel 1 gehabt. Aber die Zeiten scheinen sich zu ändern. Olli Goethe, Tim Tramnitz, damit kommen zwei vielversprechende und relativ konstante, schnelle Fahrer nach. Die Zukunft sieht gut aus, würde ich behaupten.
Ja, die Zukunft sieht gut aus. Und weißt du, für wen die Zukunft auch gut aussieht?
Für wen?
Wilde Überleitung, wirst du jetzt merken. Aber für Haas, denn sie konnten Zandvoort tatsächlich verlassen, nachdem es ein paar kleine, finanzielle Probleme gab. Ich bringe hier mal die Zusammenfassung, habe ich nämlich extra nochmal rausgesucht. Und zwar ging es um ein Sponsorship-Settlement zwischen Haas und dem ehemaligen Titelsponsor Uralkali, welche ja das Auto gesponsert haben, bis Februar 2022, bis dann halt Russland sich gedacht hat, ey, Ukraine sieht cool aus, lass da mal rein. Also bis dahin war das ja so eine Sache. Dann haben die beiden ja ihre Partnerschaft beendet und Uralkali forderte die Rückzahlung dann im Anschluss von 9 Millionen Dollar und die Lieferung eines Rennwagens aus der Saison 2021. Das Ding ist dann vor Gericht gegangen in der Schweiz. In der Schweiz wurde dann im Juni entschieden, dass Haas die Zahlung von 9 Millionen Dollar leisten muss und den Rennwagen an Uralkali liefern muss. Und Haas hat sich gedacht, yo, warten wir mal ein bisschen, wa? Was nicht muss, das muss ja nicht. Also das ist so, weißt du, das ist so, wenn ein Kumpel von uns sagt, ey, ich gebe dir einen Döner aus, aber mach mal noch nicht heute. Wir machen das mal in einem Jahr, da vergisst man das dann schön.
Quasi du hast den Döner mit Daniel Ricciardo.
Genau. Ja, genau. Ich hoffe, du hast ihn schon vergessen. Weil ich
zögere das auch raus.
Geh doch vor ein Schweizer Gericht. auf jeden Fall. Dann hat Haas, beziehungsweise da Haas die Verpflichtung nicht erfüllt hat, hat Uralkali dann die Beschlagnahmung von Haas Vermögenswerten in Zandvoort beantragt. Dann wurde das getan. Dann wurde jetzt in Zandvoort tatsächlich noch ein Settlement erreicht, beziehungsweise die Zahlung wurde von Uralkali erhalten, das Auto wurde erhalten. Dementsprechend wurden die ganzen Assets, welche in Zandvoort waren, alle freigegeben und man durfte dann nach Monza losfliegen. Das war nämlich wirklich ein kleiner Live-Ticker jetzt gefühlt am Anfang der Woche, dass man wirklich immer gesehen hat, ey, nächster Schritt wurde erreicht und dann irgendwann hieß es, Haas is clear to leave Zandvoort now. Also war interessant für die, die es so ein bisschen nebenbei mitverfolgt haben. Ansonsten, hier ist die kurze Zusammenfassung davon.
Ich glaube, für Haas wäre es ergebnistechnisch kein Unterschied gewesen, wenn man nicht nach Monza gereist wäre. Aber dazu kommen wir gleich in der Preview in meinen Predictions. Aber ich glaube, viel hätte sich da nicht getan in den Standings.
Nico Hülkenberg, Points.
Nicht auf der Strecke,
Du provozierst es,
Nicht auf der Strecke.
Oh Mann, Perke. Dann lass uns aber auch noch etwas weiter gucken. Und zwar nämlich zu Monza. Du hast es bereits gesagt. Aber bevor wir zum eigentlichen Rennwochenende, zum Preview davon kommen, lass uns mal angucken, was Ferrari da eigentlich Schönes macht. Sie machen nämlich neue Rennanzüge und eine neue Livery, obwohl die neue Livery eigentlich keine neue Livery ist. Sind wir mal ehrlich.
Nein, bei dieser Livery kannst du wirklich, nach den Änderungen suchen. Du kannst da so ein, kennst du diese Wo ist Waldo-Spiele? Diese, wo immer so, nicht. Wo, da gibt's immer so Bücher, da hast du immer einen Charakter Waldo, der hat meist so ein, ich glaube, blau-weiß gestreiftes T-Shirt an, eine Bommelmütze. Und dann musst du den halt in so einem Wimmelbild von tausenden Menschen suchen. Und wenn du ihn gefunden hast, dann kannst du sagen, da ist Waldo. So, du musst halt einen Mensch aus tausend Menschen suchen. So ist das quasi mit den Veränderungen der Special Livery. Du kannst einen fragen, wo ist die Veränderung? Und du wirst wirklich lange, lange, lange brauchen, um eine Veränderung zu finden.
Quasi wie wenn du zwei Bilder von Ferrari nebeneinander legst und sagst, wo ist der Unterschied? Und du dann antwortest, das ist das gleiche Bild.
Quasi.
Okay, sehr schön. Aber es ist ja nicht nur die Livery, denn es sind auch noch die Rennanzüge, die einen neuen Anstrich bekommen haben, sagen wir es so.
Wie findest du die?
Ich finde die grotesslich. Es tut mir leid.
Ich auch. Also erstmal,
ja kaum.
Also es wäre cool, wenn es schwarz-gelb wäre, ist okay. Damit würde ich ja klarkommen. Wenn es einfach nur, also erstmal ist dieses HP-Logo, das in vollblau, natürlich schrecklich. Das passt ja wieder gar nicht rauf, aber das hat man sich jetzt eingebrockt mit dem Sponsor. Lassen wir es mal raus. Schwarz-Gelb würde gut kommen, wenn dieses Schwarz nicht in verschiedenen Abstufungen wäre, wenn das nicht schwarz, ein bisschen weniger schwarz, gräulich und so weiter, wenn das nicht so scheiße kariert wäre, dann würde das, wenn das einfach richtig All-Black wäre, einen Schwarzton den ganzen Rennanzug durch, würde es besser kommen als so, wie es jetzt ist. So finde ich die Rennanzüge richtig schrecklich.
Ja, ich finde es auch nicht geil. Aber ich weiß nicht, ich frage mich jedes Mal aufs Neue, Perke, was muss man machen, um Designer für Liveries oder für Racing-Suits in der Formel 1 zu werden, weil ich meine, diese beschissenen Ergebnisse, bei Gott, die kriege ich auch hin, und wenn ich da noch einen fetten Gehaltscheck dafür bekomme, gib her, komm.
Ja, ich würde dir das auf jeden Fall zutrauen, da bessere Sachen zu machen als diese Rennanzüge.
Ja.
Das würde ich dir auf jeden Fall zutrauen.
Let's not waste any time, Perke. Lass uns Monza anschauen, den Preview. Formel 2, Formel 3. Die Formel 3 wird ein komplett krankes Finale haben. 7 Leute, wenn ich mich nicht irre.
Na, 6 jetzt nur noch.
Nein,
der 7. ist ja in die Formel 2 hoch.
Der 7. ist in die Formel 2 hoch. Dann 6 Leute können Stand jetzt noch den Titel gewinnen. Du weißt nicht rein zufällig, wer das ist.
Doch, selbstverständlich weiß ich das. Ich wäre doch nicht,
das ist doch
nicht ich, wenn ich das nicht wüsste hier, wenn ich das nicht schon vorbereitet hätte. Nämlich aktuell Führender ist Fornaroli mit 129 Punkten. Gabriele Mini ist einen ganzen Punkt hinter Fornaroli mit 128 Punkten. 6 Punkte hinter dem Führenden ist Browning, dann 16 Punkte hinter dem Führenden ist Arvid Lindblad, der Red Bull Junior. 29 Punkte hinter dem Führenden ist Beganovic und dann kommt Mansell mit ein paar mehr Punkten halt. mit 32 Punkten Rückstand, Mann, auf den Führenden kommt Mansell. 32 Punkte ist anders in der Formel 1, kann man hier natürlich noch aufholen, dadurch, dass es einfach 2 Rennen am Rennwochenende gibt, Sprintrennen und Feature Race, in denen es jeweils Punkte zu gewinnen gibt. Deswegen ist dieser Rückstand in einem Rennwochenende noch aufzuholen. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass ein Mansell noch die WM gewinnt, aber möglich ist es.
Rein rechnerisch
genau, wäre es auch möglich gewesen, dass ein Olli Goethe noch die WM gewinnt. Aber das hat sich ja jetzt erledigt.
Das hat sich auch erledigt, das ist richtig. Das ist das Formel 3-Finale, was uns bevorsteht. Ich sag's auch, wie es ist, Perke. Dieses Wochenende, es wird alles geguckt. Ich sehe mich wirklich
bei allem. Es ist schon sehr früh, also du musst schon sehr früh aufstehen. Das ist dir bewusst, oder?
Ja, so sei es. So sei es. Aber da wird heute, also bei diesem Rennwochenende, allein wegen der Formel 3 wird alles geguckt. Dann Formel 2, hallo! Wir müssen deutsche Brille in der Formel 2 ab jetzt aufsetzen, Perke, da muss auch supported werden. Da müssen wir natürlich auch dann gucken, wie sich das entwickelt. Da hat Isaac Hadjar übrigens letztens gesagt, er denkt, dass er einen echt soliden Job bis jetzt gemacht hat und wenn er das weiterhin durchgezogen bekommt für den Rest der Saison, dann sollte er den Championship auch eingetütet bekommen.
Kann
ich nur mit übereinstimmen. Der Mann hat einen sehr soliden Job gemacht bis jetzt. Da gibt es definitiv nichts dran auszusetzen. Und dann natürlich haben wir noch die wunderbare Formel 1 mit Franco Colapinto neu dabei dieses Wochenende. Es wird sehr, sehr spannend. Ich habe Bock auf das Wochenende. Und Perke, ich bin sehr gespannt, was deine Predictions hier jetzt gleich sein werden.
Ach, Monza. Monza ist immer schön der Tempel of Speed. Ich freue mich immer, wenn wir da sind. Ich habe ein bisschen Bammel, dass ich das Rennen nicht gucken kann. Also nicht live gucken kann. Monza ist ein Rennen, was ich mir in voller Länge nochmal nachher anschauen würde. Aber ich habe ein bisschen Bammel, dass ich das nicht live gucken kann. Das ist aber eine andere Sache. Das soll euch gar nicht stören. Ich bin einfach Montag vorbereitet und dann passt das. Monza freue ich mich sehr drauf. Und es wird, glaube ich, ein relativ eindeutiges Wochenende, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Ich sehe da nicht, wie wir aus diesem Rennwochenende nicht mit einem McLaren-Sieg rausgehen. Aber auch da lasse ich mich gerne eines Besseren belehren. Und ey, wenn Red Bull, wenn Mercedes, wenn Ferrari dagegen anstinken will, habe ich nichts dagegen. Bei Ferrari und Red Bull gehe ich mal tatsächlich weniger aus als bei Mercedes davon. Naja, Predictions. Qualifying, Lando Norris auf 1, Oscar Piastri auf 2, George Russell auf 3.
Swap bei mir Russell und Hamilton, dann würde ich das so übernehmen.
Alles klar, dann gehen wir direkt ins Rennen.
Genau, Rennen mache ich jetzt einfach mal den Anfang. Ich sage, Lando Norris gewinnt. Ich sage, Oscar Piastri kommt auf 2 ins Ziel. Und ich sage, es wird tatsächlich der Ferrari von Charles Leclerc, welcher auf 3 ins Ziel kommt.
Das wäre schön. Das würde mich sehr freuen, wenn Charles Leclerc auf dem Podium stehen würde. Den McLaren-Doppelsieg in dieser Reihenfolge gehe ich voll und ganz mit. Norris vor Piastri, das passt. Und ich glaube, auf 3 wird es Lewis Hamilton. Kein Verstappen-Podium dieses Wochenende. Das heißt, der WM-Kampf wird noch mal enger. Lando Norris würde laut unseren Predictions noch mal richtig schön ranrutschen an Max Verstappen. Das wäre doch was.
Ja, absolut. By the way, wir haben jetzt Lando Norris Sieg von uns beiden gesagt. Mal gucken, ob wir es jinxen.
Wir haben es auch letzte Woche wir haben es, glaube ich, auch in Sanford beide gesagt.
Nee.
Nicht? Ach, du hast Hamilton gesagt, stimmt.
Ich habe Hamilton. Das ist ja
deine schreckliche Hamilton-Prediction da. Richtig, da hab's nur ich gesagt.
Mal gucken, ob wir es diesmal jinxen, wenn wir beide Lando Norris Sieg sagen. Aber vielleicht. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Perke, ich bedanke mich für diese wunderschöne
Prediction-Show für Monza. Warte mal. Überraschung, Enttäuschung.
Ah,
da ist doch noch was.
Das vergessen wir ganz gerne mal.
Nee, kannst dich trotzdem bei mir bedanken. Aber
nee, das ziehe ich jetzt zurück.
Überraschung, Enttäuschung. Fangen wir mit der Enttäuschung an, würde ich sagen, diesmal, damit wir mit einer positiven Note hier rausgehen heute.
Naja, komm, dann hau dein Haas da raus.
Haas ist die Enttäuschung des Wochenendes, ganz klar.
Okay, Enttäuschung des Wochenendes wird für mich Red Bull werden. Ich glaube, Red Bull wird kein gutes Wochenende haben.
Wenn du in beiden Sessions mit einem Max Verstappen nicht in den Top 3 bist, dann bist du eine Enttäuschung. Das ist absolut richtig.
Ja, das auf jeden Fall. Und ich glaube, als Überraschung werden wir tatsächlich, weil es einfach passt, Williams/Franco Colapinto sehen dieses Wochenende. Einfach, weil es natürlich passt mit dem Williams und dem Temple of Speed. Natürlich, der Williams sehr schnell auf der Geraden. Da kannst du eigentlich nicht viel falsch machen. Also wenn Colapinto, also bei Albon mache ich mir da eigentlich keine Sorgen, aber wenn Colapinto dieses Rennwochenende nicht hinbekommt, dann mache ich mir Sorgen für die Zukunft, weil einfacher wird es nicht als dieses Wochenende für ihn.
Ja, ich dachte, ich kann dich jetzt ein bisschen auf die Palme bringen mit meinem Call, dass Colapinto die Überraschung des Rennwochenendes sein wird, aber du siehst es ja genauso, das freut mich. Für mich ist auch die positive Überraschung des Rennwochenendes Franco Colapinto. Ich würde es ihm auch generell wünschen, weil du hast es gesagt, einfacher wird es nicht mehr und einfach mit Selbstvertrauen in seiner zugegebenermaßen relativ kurze Formel-1-Karriere jedenfalls dieses Jahr reinstarten, würde ihm und dem ganzen Team gut tun. Deswegen sage ich auch, Colapinto ist die Überraschung des Wochenendes.
Sehr schön. Dann sage ich jetzt bedankt für die Episode. Und, oder haben wir noch irgendwas, was ich vergessen habe?
Nee, diesmal nicht. Diesmal können wir Ende machen.
Diesmal nicht. Okay, alles klar. Gut, dann, Ladies and Gentlemen, wir hören uns am Montag wieder zur Post-Weekend-Show von Monza, nachdem das ganze Drama sich ereignet hat. Wer weiß, worüber wir reden werden, über welche Kontroverse, über welche Sachen oder was auch immer. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Außerdem werden wir einen Formel 3 Weltmeister haben zu diesem Zeitpunkt dann. Also, es ist wirklich ein Wochenende, wo sich das Einschalten definitiv lohnen wird. Ich wünsche euch was. Habt ein schönes Race-Weekend in Monza im Temple of Speed. Haut rein, bis dahin. Ciao, ciao.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich. Geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog? Mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.